DW Menschen und Märkte.
Die Uhr tickt. Sind die USA morgen zahlungsunfähig? Alles schaut nach Washington, aber wie teuer kommt uns die Euro-Krise noch zu stehen? Ölplattformen statt Tourismus, Lanzarote und Fuerteventura wehren sich gegen Probebohrungen vor ihrer Küste. Und schließlich, Afrika braucht keine Almosen. Die Kritik an der herkömmlichen Entwicklungshilfe wird immer lauter. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Mein Name ist Rolf Wenkel. Die Uhr tickt gnadenlos. Republikaner und Demokraten im US-Kongress müssen sich bis morgen auf die Anhebung der gesetzlichen Schuldenobergrenze von derzeit 16,7 Billionen Dollar einigen. Ansonsten droht der weltgrößten Volkswirtschaft die Zahlungsunfähigkeit. Aber es sieht nicht so aus, als wolle einer der beiden Züge, die da im Moment aufeinander zufahren, noch rechtzeitig abbremsen. Sabrina Fritz.
Die Ratingagentur Fitch hat der US-Regierung im Haushaltsstreit die gelbe Karte gezeigt. Sie hat den Vereinigten Staaten angedroht, ihr Top-Rating 3x A zu nehmen. Die risikoreiche Politik und die eingeschränkte finanzielle Flexibilität erhöhen das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit, heißt es in der Begründung der Ratingagentur. Die USA stehen jetzt bis März unter Beobachtung. Wenn sie sich bis dahin nicht ordentlich benehmen, werden sie ihr Siegel verlieren, ein ausgezeichneter Schuldner zu sein, der auf jeden Fall seine Schulden zurückzahlt. Die Folge, die USA müssten dann höhere Zinsen zahlen. Die Ratingagentur Standard & Poor's hatte diesen Schritt bereits vor 2 Jahren vollzogen, bei der letzten Debatte um die Kreditgrenze. Damals hatte man sich in letzter Sekunde geeinigt, doch diesmal sieht es nicht danach aus. Den ganzen Tag und bis spät in die Nacht wurde in Washington verhandelt, wurden Vorschläge diskutiert, Kompromisse ausgelotet und wieder verworfen. Immer wieder kamen Meldungen, eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten stehe knapp bevor. Doch zur Stunde stehen alle wieder mit leeren Händen da. Die Uhr tickt. Theoretisch ist nur noch bis Mitternacht Zeit, bis die USA nicht mehr alle Rechnungen bezahlen können. Doch die Finanzexperten in den USA sind sich einig, dass der 17. Oktober eher eine psychologische Grenze ist. Mit ein paar Tricks sind die USA bis Anfang, vielleicht bis Mitte November zahlungsfähig. Auch Mohamed El-Erian, der Vorsitzende eines großen Investmentfonds, glaubt nicht, dass in der Nacht zum Donnerstag etwas Furchtbares geschehen wird.
Nothing dramatic is going to happen on October 17th.
Am 17. Oktober wird nichts Dramatisches passieren, aber die Möglichkeit eines Fehlers und eines Unfalls steigt. Wenn wir November erreichen, ist die Gefahr eines großen Unfalls sehr groß.
Then the probability of a huge accident is very large.
Seit 2 Wochen verhandeln und streiten beide Seiten nun schon. Die Regierung ist lahmgelegt, Hunderttausende von Mitarbeitern sitzen zu Hause und bekommen kein Geld. Das Problem, auch die Republikaner sind zerstritten. Es gibt die Moderaten, die das Kreditlimit sofort ohne Bedingung anheben würden. Und es gibt die Konservativen, die die Regierung nur mit Geld versorgen, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllt, zum Beispiel die Sozialleistungen kürzen. Beide Seiten sind so spinnefeind, dass sie sich im Fernsehen nicht mehr ausreden lassen, sondern nur noch verbal übereinander herfallen.
And so every day, as the Republicans have realized that their position is increasingly untenable and untenable.
Darum stellte der Sprecher der Abgeordneten, der Republikaner John Boehner, auch noch kein Gesetz zur Abstimmung. Er hat Angst, dass er keine Mehrheit bekommt. Er hat die Gruppe von halsstarrigen Tea-Party-Anhängern in seiner Partei auch nicht mehr unter Kontrolle. Der Kompromiss, der auf dem Tisch liegt, ist ohnehin mini-klein. Es geht nur darum, die Regierung bis Februar mit Geld auszustatten. Bis dahin soll dann eine dauerhafte Lösung gefunden werden. Doch wie diese angesichts der völlig zerstrittenen Lage in Washington aussehen soll, ist völlig schleierhaft. Spät in der Nacht setzen sich noch einmal die Führer von Demokraten und Republikanern im Senat zusammen. Wenn sie eine Lösung finden, könnte mit einem Trick diese Lösung auch durch das Abgeordnetenhaus gepusht werden. Doch nach Ansicht von Politikexperten würde das bis Samstag dauern. Bis dahin haben die USA dann noch vielleicht ein bisschen Geld, aber kein Ansehen mehr.
An den Finanzmärkten spielt Europa derzeit keine Rolle. Alle Händler warten auf die Entscheidung in den USA. Default or no default, Zahlungsausfall oder nicht. Für den Fall eines Zahlungsausfalls rechnen Börsianer mit gewaltigen Turbulenzen. Dass Irland vorhat, den Rettungsschirm zu verlassen, wurde dagegen mit einem Achselzucken registriert. Die Krisen in anderen Ländern wie Portugal, Italien oder Griechenland schwelen derweil weiter. Europa sollte also weiter im Blickpunkt stehen. Wie teuer kommt uns Europa zu stehen? Dieter Reck ist dieser Frage nachgegangen.
Irland ist ganz klar eine Erfolgsgeschichte. Und? Das Hilfsprogramm für Spanien ist klar in der Spur. Das hat Jörg Asmussen, deutsches Mitglied im EZB-Direktorium, beim Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg gesagt. An der Börse sehen das viele Experten differenzierter, wenn nicht skeptischer. Beispiel Irland. Dass das Land zum Jahresende den Euro-Rettungsschirm zuklappen will, sprich sich wieder selbst am Kapitalmarkt Geld besorgen will, hat für Martin Lück, Deutschlandvolkswirt von der Schweizer UBS Bank, besondere Voraussetzungen. Schließlich sei die irische Krise nur dadurch entstanden, dass der Staat die Schulden der Banken geschultert habe. Hätte man die beiden Bereiche besser getrennt, wäre es nach Lücks Ansicht nicht in dieser Dramatik zur Krise gekommen. Doch jetzt sei das Tal der Tränen durchschritten.
Man hat inzwischen mehrere Male erfolgreich den Kapitalmarkt getestet. Und ich glaube, dass Irland nach wie vor der erfolgversprechendste Kandidat ist, um aus den Rettungsschirmen rauszugehen.
Nikolaus Heinen, Europaexperte der Deutschen Bank, hält das für eine gute Nachricht für Irland. Wenn er sich jedoch die irische Rettungsgeschichte der vergangenen 2 Jahre anschaut, sieht er für den Euroraum einen Wermutstropfen.
Da können wir sehen, dass Irland zwar Reformen gemacht hat, sich die Reformen aber wie auf einer Speisekarte aus dem Menü der Europäischen Kommission, der EZB und dem IWF, also der Troika, herausgesucht hat.
Heinen kritisiert, dass die irische Regierung der Troika bei Strukturreformen keinen Millimeter entgegengekommen sei. Als Beispiele führt er die Unternehmensbesteuerung und die Finanzmarktregulierung an. Weit größere Sorgen als Irland macht dem Volkswirt von der Deutschen Bank und anderen Finanzexperten aber Griechenland.
Mit dem Sparen war man relativ erfolgreich, aber Sparen allein nutzt ja nichts. Sparen muss ergänzt werden um Strukturreformen, damit die Anleger, die Investoren wieder Zuversicht, Vertrauen schöpfen und selbst investieren.
Und auch in Griechenland sind für viele Ökonomen die notwendigen Strukturreformen ausgeblieben. Zum Beispiel zum Abbau der Klientelwirtschaft. Insofern wird das Land in absehbarer Zeit wohl weitere Milliardenhilfen benötigen. Martin Lück von der UBS resümiert die Belastung der Griechenlandhilfe.
Insofern wird der deutsche Steuerzahler effektiv hier auf 2-stellige Milliardenbeträge verzichten müssen.
Viele Beobachter hatten von einer künftigen Bundesregierung unter Beteiligung von SPD oder Grünen eine, wie Martin Lück es ausdrückt, geschmeidigere Haltung bei der Krisenbekämpfung im Euroraum erwartet. Er selbst, und damit steht er nicht allein an der Börse, hält das für völlig überzogen.
Meine Erwartung ist, dass sich die deutsche Position so gut wie gar nicht ändern wird, weil es auch gar nicht im Interesse der SPD wäre oder der Grünen, diese Position nachhaltig zu ändern. Zum Beispiel, indem man sich bereit erklärt, wesentlich mehr deutsche Steuergelder einzusetzen, um Peripheriestaaten zu retten.
Ob diese Politik Erfolgsgeschichten produzieren kann, darüber werden auch künftig die Meinungen der Experten auseinandergehen.
Ein Beitrag von Dieter Reeg. Die spanische Regierung hat Probebohrungen vor der Küste von Lanzarote und Fuerteventura genehmigt. Dort werden große Erdölvorkommen vermutet. Ab der zweiten Jahreshälfte 2014 soll gebohrt werden. Doch auf den Kanaren regt sich großer Widerstand. Bewohner und Inselregierung sehen erhebliche Gefahren für den Tourismus. Noch weniger als gegen Madrid können die Kanaren allerdings gegen Marokko ausrichten, das grünes Licht für Probebohrungen ganz in der Nähe gegeben hat. Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Es hört sich fast an wie beim Straßenkarneval auf den Kanaren. Samba-Trommeln in Arrecife, der Inselhauptstadt Lanzarotes. Doch in das Trommeln sind Sprechchöre gemischt. Nein zu den Ölbohrungen, skandieren die Demonstranten. Schon vor 1,5 Jahren hat die Regierung in Madrid Lizenzen für Probebohrungen vor den Kanaren vergeben. Seitdem wehren sich die Menschen auf Lanzarote und Fuerteventura. Sie sollten überhaupt keine Bohrplattformen mehr ins Meer stellen, denn es kann immer einen Unfall geben. Und hier wäre das fatal. Man weiß doch, dass Öl eine schmutzige Angelegenheit ist. Und hier sind wir von den Entsalzungsanlagen abhängig. Wenn etwas platzt und es eine Verschmutzung gibt, dann haben wir Vorräte für 72 Stunden und das war's dann. Die Menschen haben Angst um ihr Trinkwasser und dass die Touristen wegbleiben könnten, wenn vor der Küste gebohrt wird. Susanna Berez vom Verband der Tourismusindustrie sagt, große Reiseveranstalter seien besorgt. Natürlich, denn jedes Risiko, dem eine touristische Region ausgesetzt ist, in dem sie Geschäfte tätigen, löst bei ihnen Alarm aus. Deshalb sind sie gegen die Probebohrungen. Die Regionalregierung der Kanaren wirft Industrieminister Soria in Madrid vor, er setze die Zukunft der Inseln aufs Spiel. Der Minister, der selbst von Gran Canaria stammt, verspricht dagegen, die Bohrungen brächten Arbeit und würden Spanien von Ölimporten unabhängiger machen. Spätestens in einem Jahr will ein spanischer Ölkonzern damit beginnen, 25 bis 50 Kilometer östlich der Inseln nach Öl zu bohren. Und Hotelier Felix Echevarria glaubt nicht mehr daran, dass die Kanaren dem Ölbusiness entkommen werden. Nicht zuletzt, weil auch Marokko Lizenzen vergeben hat, in seinen Gewässern nur ein paar Seemeilen weiter östlich.
Ahora la pregunta que nos hacemos todos los canarios.
Die Frage, die wir uns auf den Kanaren stellen, ist, wenn Marokko bohrt, wie viel weiter weg wäre das denn? 5 Meilen, 10 Meilen? Der Einfluss auf uns wäre derselbe. Tatsächlich legt Marokko nun sogar viel früher los als Spanien. Und für Industrieminister Soria ist das natürlich ein Argument mehr, selbst zu bohren. So profitiere wenigstens die spanische Wirtschaft, der kanarische Arbeitsmarkt. Es ist angekündigt worden, dass die Probebohrungen dort sehr bald beginnen sollen. Und mir bleibt nur festzustellen, dass wir diese Ankündigungen natürlich akzeptieren, da die Bohrungen in marokkanischen Gewässern stattfinden werden. Ein schottisches Unternehmen mit marokkanischer Lizenz hat schon eine Plattform losgeschickt, die noch in diesem Monat anfangen könnte, zwischen den Kanaren und Marokko zu bohren. Paradoxerweise mit Hilfe der Kanaren, die sich so gegen die Ölbohrungen wehren. Die Plattform kommt nämlich direkt aus dem Hafen von Las Palmas de Gran Canaria. Dort werden schon seit Jahren regelmäßig Ölplattformen gewartet und repariert. Das ist ein willkommenes Geschäft.
Ein Beitrag von Reinhard Spiegelhauer. Mehr als 2 Billionen, also 2000 Milliarden Dollar, haben die Industriestaaten in den vergangenen 50 Jahren in den afrikanischen Kontinent in Form von Entwicklungshilfe gepumpt. Der Nutzen dieser Hilfe wird zunehmend kritisch gesehen, gerade auch von Intellektuellen und Wirtschaftsfachleuten auf dem afrikanischen Kontinent. Sie fordern, Afrika braucht keine Almosen, sondern Zugang zum Welthandel.
Die Leute sind daran gewöhnt, dass Hilfsorganisationen in ihren Büros sitzen und dort entscheiden, wir bauen euch einen Brunnen. Aber keiner fragt, braucht ihr überhaupt einen? Die Menschenrechtlerin Fatuma Abdulkadir Adan stammt aus dem Norden Kenias. Es ist eine trockene Wüstengegend, wo die Menschen oft sehnsüchtig auf den Regen warten. Die Dürre kommt immer wieder und mit ihr die Lebensmittellieferung. Die Leute werden davon abhängig und sagen, warum soll ich überhaupt noch etwas anbauen? Die junge Anwältin gehört zu den Stimmen vom Kontinent, die Entwicklungshilfe kritisieren. Viele afrikanische Intellektuelle und Wirtschaftsfachleute sagen, wir wollen die Unterstützung in dieser Form nicht mehr. Mehr als 2 Billionen Dollar gingen in den vergangenen 50 Jahren aus den Industriestaaten in die ärmeren Länder. Häufig versickerten die Hilfen, ohne dass sich etwas änderte, meint die Ökonomin Dambise Moyo aus Sambia. Ehrlich gesagt, ich glaube, bei der Entwicklungshilfe geht es um Mitleid. Die Überzeugung, dass Afrika es nicht allein schaffen, kein Wachstum erreichen kann. Sie hat ein Buch mit dem Titel Dead Aid geschrieben, Tote Hilfe. Eine Anspielung auf die sogenannten Live-Aid-Konzerte von Bob Geldof, durch die Millionen für die Hungernden in Afrika gesammelt wurden. So etwas kann nichts weiter sein als ein Heftpflaster, aber es schafft kein langfristiges Wachstum, mit dem Afrika ein gleichwertiger Partner auf der Weltbühne würde. Ähnlich sieht das der bekannteste Entwicklungshilfekritiker aus Kenia, James Shikwati. Statt Almosen fordert er einen Zugang zum Weltmarkt.
First of all, we have to realize that we have global systems.
Erstmal müssen wir uns klar machen, dass wir einen globalen Handel haben und dass auf dem Markt gewisse Standards verlangt werden. Für Firmen aus Afrika ist es häufig noch schwierig, diese Vorgaben zu erfüllen. Dadurch wird die Armut auf dem Kontinent verstärkt. Afrika müsse wettbewerbsfähig werden. Nur dann könne sich dauerhaft etwas ändern, meint Shikwati. Bei dieser Entwicklung wünscht er sich durchaus Unterstützung von den Industrieländern. Die Geschichte habe dafür schon positive Beispiele. Schauen wir uns doch an, was sich verändert hat, als die Briten hier in Kenia vor 100 Jahren eine Bahnlinie von der Küste bis nach Uganda bauten. Allen Dörfern und Städten an der Strecke geht es besser im Vergleich mit anderen Regionen, die keine Infrastruktur haben. Handel möglich machen statt Hilfsgelder verteilen. Diesem Prinzip folgt auch Menschenrechtlerin Fatuma Abdulkadir Adan. Sie baut im Norden Kenias inzwischen Modellgemeinden auf. Zusammen mit den Menschen erarbeitet sie, was sie für Produkte herstellen können und denkt mit ihnen darüber nach, wer damit beliefert werden kann.
Relief makes you dependent and you have to keep on begging.
Hilfe macht dich abhängig und du musst immer weiter betteln. Solange die Menschen nicht selbstständig sind, bleibt die Frage, was passiert mit ihnen, wenn die Unterstützung eines Tages nicht mehr weitergeht.
Das war ein Beitrag von Antje Diekanz und das war es auch in unserem Podcast am Mittwoch. In der Technik war Erhard Bürger, am Mikrofon sagt Rolf Winkel, danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.